Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Sie haben es in den Nachrichten gehört, Deutschland hat sich mit Nigeria geeinigt über die Rückgabe der Benin-Bronzen, die in 20 Museen lagern, die meisten davon in der ethnologischen Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier bei Fazit gleich das Interview mit deren Präsidenten Hermann Partzinger. Ein Roadtrip mit dem inzwischen 86-jährigen Magnum-Fotografen Thomas Höpker. Der Film Dear Memories läuft diese Woche in den Kinos an. Ein Film über einen Mann, der Bilder für ein kollektives Gedächtnis schuf und dessen Gedächtnis ihn durch eine Alzheimer-Erkrankung im Stich lässt. Außerdem gab es heute ein sehr spätes, aber wichtiges Gerichtsurteil. Ein 101-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann wurde schuldig gesprochen. Dazu gleich mehr, ebenfalls in dieser Fazitausgabe. Es scheint so etwas wie der Durchbruch nach jahrelangem Ringen zu sein. Deutschland und Nigeria haben sich über die umstrittenen Benin-Bronzen verständigt, die in deutschen Museen als koloniales Raubgut lagern. Durchbruch insofern, als sich die Verantwortlichen in Deutschland ja jahrzehntelang verwehrt haben, überhaupt über eine Rückgabe nachzudenken und eine öffentliche Debatte erst im Zuge der kolonialen Aufarbeitung geführt wurde und weitergeführt wird. Diese allerdings auch ziemlich heftig zum Teil. Dass es irgendeine Form der Rückübertragung geben würde, hat sich schon letztes Jahr abgezeichnet, aber das scheint jetzt konkrete Formen anzunehmen. Am Freitag werden deutsche und nigerianische Vertreter eine Absichtserklärung unterzeichnen. Und Hermann Partzinger ist jetzt am Telefon, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Guten Abend, Herr Partzinger.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was heißt es denn jetzt genau, eine Absichtserklärung wird unterzeichnet?
Naja, die Minister, die Außen- und Kulturminister der beiden Länder werden so eine politische Erklärung unterzeichnen, wo im Grunde dargelegt wird, warum man das jetzt macht, diesen Schritt, und dass das wichtig ist für die bilateralen Beziehungen, würde ich jetzt mal vermuten. Ich kenne die im Einzelnen nicht. Und parallel dazu haben wir natürlich mit der Bundesregierung und den zuständigen Stellen und den Nigerianern parallel eine Rahmenvereinbarung schon entwickelt, die diese Eigentumsrückübertragung vorsehen soll. Wir für Berlin, und das gilt, glaube ich, für alle anderen Museen in Deutschland eben auch, aber ich kann jetzt nur für Berlin, für meine Institution sprechen, werden das komplette Eigentum an Benin-Bronzen, Objekten aus Benin zurückübertragen. Und gleichzeitig wird es, das ist auch der Wunsch der nigerianischen Seite, Leihgaben geben, die bei uns in Berlin, aber auch in anderen deutschen Museen gezeigt werden können. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das ermöglicht die Wiedergutmachung von begangenem Unrecht und gleichzeitig einen Weg in die Zukunft. Wir wollen ja keine Renationalisierung von Sammlungen in deutschen Museen und auch deutsche Kunst, sondern wir wollen ja weiterhin die Verbindungen zwischen den Weltkulturen aufzeigen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Weg in die Zukunft. Ich freue mich wirklich darüber.
Ja, das sagen Sie jetzt so, Herr Partzinger. Sie gehören ja auch zu denjenigen oder Sie haben zu denjenigen gehört, die lange Zeit da anders drüber gedacht haben.
Das sagen Sie jetzt so, muss ich sagen. Also wenn Sie mal meine ganzen Interviews in den letzten Jahren zu wenigen Bronzen hören, dann werden Sie dort immer einen Satz finden, sinngemäß so, irgendwann wird es dann mal zurückkommen.
Okay.
Das war uns klar.
Und das irgendwann ist jetzt.
Das irgendwann ist jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und natürlich, ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen Verständnis für Museen werben. Es ist natürlich eine andere Logik, wenn ihr Job letztlich ihre Mission, das Zusammenhalten einer Sammlung ist. Das ist nicht so einfach für die deutschen Museen gewesen, diesen Schritt zu gehen. Aber es ist vollkommen klar, dass man, und deshalb war die öffentliche Debatte ja gut, dass man diesen Schritt gehen muss, dass es keine Basis ist auf der Zusammenarbeit mit den Ländern im globalen Süden, wirklich auf kulturelle Zusammenarbeit entwickeln zu wollen und dabei geraubte Kunstschätze bei sich zu haben. Und ich finde, da sollte man jetzt nicht sagen, was haben Sie vor 15, 20 Jahren gesagt, sondern was machen die deutschen Museen jetzt? Und das gilt ja nicht nur für Berlin, das gilt ja für alle deutschen Museen mit solchen Objekten. Sie haben den Willen, wirklich in die Zukunft zu schauen, Dinge zurückzugeben, aber auf dieser Basis auch etwas zu entwickeln. Und das ist doch die riesige Chance.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie geben alle Bronzen zurück. Es gibt in Deutschland 1100 ungefähr. In Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sind es über 400. Und wie Sie gesagt haben, manche bleiben als Leihgaben. Wie viele Bronzen bleiben und wie viele werden zurückgegeben?
Das ist noch nicht geklärt. Wir haben in den letzten Gesprächen, Anfang April haben wir gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir einen Querschnitt durch die Kunst aus Benin sozusagen als Dauerleihgaben haben können. Und das liegt jetzt an den Nigerianern, gemeinsam mit unseren Kuratoren Listen zu machen, was zurückgeht, was hier bleibt. Wir haben noch keine Zahlen gemacht, wir haben noch keine Listen angefertigt, sondern Grundlage ist diese Erklärung. die politische Erklärung, die Rahmenvereinbarung über die Eigentums- und Rückübertragung. Und das ist ein total wichtiger Schritt und ein toller Erfolg eigentlich.
Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man zwei Objekte als Leihgabe behält, 20 oder 200, so im Falle der SPK. Oder vielleicht sogar mehr.
Ja, aber warum hängt man das immer an Zahlen? Also mehr als 100, das glaube ich jetzt mal nicht. Also so viel, glaube ich, kann man sagen. Aber es ist doch auch ganz logisch, dass die nigerianische Seite will, dass die Kunst aus Benin hier repräsentativ präsent bleibt. Was ist da eigentlich gegen zu sagen, wenn es das Eigentum Nigeria ist und wenn die zustimmen, was hier bleibt als Dauerleihgabe? Die beiden Säle mit Benin-Bronzen, die im Humboldt-Forum im September eröffnet werden. Die Ausstellung dort wird gemeinsam mit Kuratoren aus Nigeria und unseren Kuratorinnen überarbeitet. Also das ist doch eigentlich genau das, was passieren muss. Zahlenverhältnisse kann man jetzt wirklich noch gar nicht sagen. Aber das werden nicht Hunderte sein. Das, glaube ich, kann man sicher festhalten. Wichtig ist, dass das Eigentum zurückübertragen wird, denn damit beginnt ein völlig anderes Miteinander. Und die Nigerianer werden uns dann sagen, wann sie welche Objekte zurückbekommen wollen. Und so werden wir dann auch handeln.
Herr Patzinger, jetzt haben Sie gesagt, klar, Sie können nur für die SPK sprechen. Wenn Sie jetzt alle Objekte zurückgeben, dann müssten die anderen Museen sich doch, sind ja 20, genauso verhalten. Also es müssen eigentlich alle Bronzen zurückgegeben werden. Ist das so?
Also ich denke, es gibt da einen großen Konsens. Es war ja so, dass von Anfang an waren die 5 Museen in Deutschland einbezogen, die große Bestände an Benin-Bronzen besitzen. Die sind auch Mitglied in der Benin Dialog Group. Das ist neben Berlin, ist das natürlich vor allem Hamburg, dann ist es Köln, dann ist es Stuttgart und dann ist es Leipzig mit Dresden. Und da denke ich, und wie gesagt, das sind ja unterschiedliche Zuständigkeiten, das sind die Landesregierungen, die das entscheiden müssen, wo kommunal, wie im Falle von Köln. Aber wir waren uns eigentlich auch mit den politisch verantwortlichen Trägern einig, dass wir eine gemeinsame Haltung da an den Tag legen wollen. Und wir hatten ja immer wieder auch Austausch mit all den anderen. Sie haben gesagt, über 20 oder etwa 20, das ist richtig, zum Teil nur mit ein oder zwei Objekten, kleinere Sammlungen und so. Es gibt da schon einen großen Konsens. Und ich denke schon, dass das auch, wie gesagt, ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich denke, dass wir einheitlich handeln werden.
Jetzt gehören ja zu so einem Beschluss zwei Seiten, ne? Der Deal ist jetzt so aus deutscher Sicht, ja, einige dieser Bronzen bleiben Leihgaben, damit man auch hier in Deutschland das noch sehen kann. Was bekommt denn Nigeria dafür?
Nigeria wird das bekommen, was sie zurückfordern. Also sie werden ja in Benin City, wird es erstmal ein Pavillon entstehen. Der soll bis Ende des Jahres, also zum Jahreswechsel, fertig sein. Da entsteht Infrastruktur zur Aufnahme von Objekten. Dann wird ein Museum dort gebaut werden, das vielleicht so in 4-5 Jahren fertig ist. Aber wir haben immer ganz klar gesagt, die Rückgaben verbinden wir nicht an die Bedingung, dass dort neue Infrastruktur, neue Museen entstehen. Noch einmal, die nigerianische Seite, wenn das Eigentum rückübertragen wird, das wird in diesem Jahr passieren. Am Freitag wird die politische Erklärung unterzeichnet und dann wird bald danach in Abstimmung mit der Bundesregierung dann diese Rückführungsvereinbarung unterzeichnet werden, wenn die Listen, was zurück soll, was als Dauerleihgabe hier bleibt, wenn das abgestimmt ist. Und dann liegt es an der nigerianischen Seite zu sagen, wann sie welche Objekte zurückhaben will. Und so werden wir handeln.
Herr Patzinger, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Landgericht Neuruppin hat heute einen früheren SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen zu 5 Jahren Haft verurteilt. Er ist 101 Jahre alt und damit der älteste Angeklagte, der jemals in einem NS-Prozess vor Gericht stand. Es ist auch der erste Prozess, der überhaupt gegen einen einfachen SS-Wachmann geführt wurde, 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum es so spät kommt, darüber habe ich mit Astrid Ley gesprochen. Sie ist Historikerin und stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Ley, der Oberstaatsanwalt hat diesen Josef S. einen willigen Vollstrecker genannt, nach dem Buchtitel von Daniel Goldhagen. Was hat er denn im Lager gemacht?
Josef S. war als Wachmann dafür verantwortlich, das Lager nach außen abzuschirmen. Die Häftlinge mussten täglich aus dem Lager gehen in Arbeitskommandos, um zu arbeiten, durch eine sogenannte Postenkette begleitet und bei Fluchtversuchen die Fliehenden erschossen. Und die Wachtruppe hat weiterhin an Massenmordaktionen teilgenommen. Das ist in dem Fall von Josef S. natürlich nicht im Einzelnen nachweisbar, was er gemacht hat, aber es ist im Bereich des Möglichen, dass er auch hier mitgewirkt hat. Es finden zwei große Massenmordaktionen in dem Zeitraum seiner Tätigkeit in Sachsenhausen statt. Das sind einerseits die Massenmordaktion gegen die sowjetischen Kriegsgefangenen und dann später die Ermordung der sogenannten Marschunfähigen. Kurz vor der Räumung des Lagers Sachsenhausen werden alle Häftlinge, die nach der Meinung der SS den Todesmarsch nicht mehr durchstehen können, ermordet, zielgerichtet erschossen. Und auch daran ist die Wachtruppe beteiligt.
Mhm. Tja, und bis zum Herbst hat dieser Mann anscheinend ein ganz normales Leben geführt. Warum kam dieser Prozess erst jetzt?
Dass diese Verbrechen insgesamt so spät gesühnt werden, sowohl in Es ist ja ein Versäumnis in der DDR zu sehen, wo Josef S. auch gelebt hat. Und es ist aber auch ein Versäumnis in Westdeutschland gewesen. Das hat natürlich mit personellen Kontinuitäten in der deutschen Justiz, in der deutschen Polizei, in der deutschen Verwaltung, in beiden deutschen Staaten zu tun. Drum dauert es, bis tatsächlich die jetzt einfach Leute in diesen Positionen auf den Jura-Lehrstühlen an den Leitungen der Landgerichte sitzen, die einfach da generationell mit dieser Tätergeneration nichts mehr zu tun haben und die sich einfach dieser Aufgabe jetzt stellen. Aber weiterhin natürlich noch, dass auch Leute wie Josef S., diese einfachen Wachmänner, da ist es sehr schwierig, denen eine individuelle Tatbeteiligung nachzuweisen, weil wir einfach nicht über diese Dokumente verfügen. Es gibt andere SS-Männer, die Kommandanturstabsangehörigen, die arbeiten und wirken direkt im Lager. Die Namen kennen die Häftlinge und alle Verfahren eigentlich, die nach 1945 in West- und Ostdeutschland geführt worden, betreffen solche SS-Männer, weil Häftlinge sie wiedererkannt und vor Gericht gebracht haben. Das ist bei dieser Wachtruppe schwer möglich. Das ist einfach eine Gruppe in Uniformierter, von denen niemand einen Namen kennt. Die veränderte Rechtsauffassung seit dem Demjanjuk-Urteil, dass man einfach das KZ als eine arbeitsteilige Mordmaschinerie begreift, versteht und auch akzeptiert und alle daran Beteiligten einfach ihren Beitrag dazu leisten, dass man das in Rechnung stellt und als Beihilfe zum Mord wertet, das erst hat so Verfahren wie gegen Josef S. ermöglicht.
Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information. Um jemanden zu verurteilen, brauchte es zumindest bis vor 10 Jahren ein individuelles Tötungsverbrechen, was man ihm nachweisen kann. Ja, und das ist jetzt nicht mehr so.
Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt braucht man einfach, dass jemand nachweislich an einem Ort war, an dem Verbrechen begangen worden sind und an diesen Verbrechen mitgewirkt hat.
Wie ist denn das in den letzten 10 Jahren gelaufen? Also man könnte ja sagen, wenn es da diese grundlegende Veränderung in der Betrachtungsweise gab oder gibt seitdem juristisch, laufen da die Recherchen auf Hochtouren, ob da noch andere Menschen sind, denen man einen Prozess machen kann?
Das hat tatsächlich dazu geführt, dass die zentrale Stelle in Ludwigsburg nochmal die Arbeit aufgenommen hat. Die hat ja vor allem in den 70er, 80er und auch 90er Jahren noch sehr stark recherchiert. Die haben jetzt noch die letzten Verfahren vorbereitet. Und es ist so, dass für Sachsenhausen für 12 Wachmänner im Grunde Vorermittlungen erfolgt sind. Aber es sind nur 2 überhaupt, einer davon ist Josef S., gesundheitlich heute noch in der Lage, dass sie verhandlungsfähig sind. Aber es sind noch weitere Verfahren, also für Sachsenhausen zumindest 1, soweit ich weiß, in der Planung und für andere Konzentrationslager auch.
Das heißt, von den 12 sind 2 nur verhandlungsfähig, aber alle leben noch.
Ja.
Welche Rolle hat denn jetzt die Gedenkstätte bei der Aufklärung und Beschaffung von Dokumenten gespielt?
Die Staatsanwaltschaft hat monatelang bei uns im Archiv gesessen und hat die Anklage auf Archivalien aus unserem Haus gestützt. Dann habe ich vor Gericht als Gutachterin ausgesagt und wir haben auch ansonsten die Nebenklage unterstützt, indem wir Kontakt zu den Überlebenden, da diese Kontakte hergestellt haben, dass Überlebende oder deren Kinder von dieser Möglichkeit als Nebenkläger an dem Verfahren mitzuwirken erfahren haben und dann auch diese individuellen Nachweise, die für alle Nebenkläger vorliegen müssen, dass die Personen tatsächlich zu der Dienstzeit von Josef S. auch im Hauptlager Sachsenhausen waren, das hat die Gedenkstätte zugearbeitet.
Frau Ley, welche Bedeutung hat denn jetzt dieser Prozess und auch dieser Urteilsspruch in Sachen Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Jahr 2022?
Also ich finde, das ist nicht nur für die Angehörigen und die Überlebenden natürlich eine hohe Bedeutung hat. Die sehen, dass endlich, nach eigentlich viel zu spät, aber die Schuld eines Täters festgestellt und das eigene erlittene Leid, dass das in einem Gerichtsverfahren anerkannt und auch in die Dokumente eingeht, das ist für die natürlich sehr, sehr wichtig. Und da ist es eine späte, aber doch Genugtuung, die noch ein bisschen größer hätte ausfallen können, wenn Josef S. ein Zeichen der Reue gezeigt hätte und die Taten eingestanden hätte. Das wäre wichtig gewesen, hat er nicht gemacht. Ich halte es aber gerade gesellschaftlich für wichtig. In einer Zeit, wo der Krieg in der Ukraine zeigt es ja, wieder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, da einfach ein Signal zu senden, dass solche Taten Unrecht sind und mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt werden und dass das auch nicht verjährt, dass das auch 80 Jahre später noch passieren kann, wenn die Bedingungen so schlecht sind, wie sie jetzt für diese Aufarbeitung in Deutschland waren, aber dass das einfach was ist, was kommt, diese Aufarbeitung, die juristische, als Signal auch an die Kriegsverbrecher.
Die Historikerin und stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Astrid Ley, über die Verurteilung eines 100-jährigen ehemaligen KZ-Wachmanns zu 5 Jahren Haft. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Ley.
Sehr gerne, ich freue mich.
Stories to Tell. Wir schauen hier bei Fazit in unregelmäßigen Abständen auf Serien, über die man spricht oder über die man, wie wir finden, mehr sprechen sollte. Den Überblick kann man bei der massenhaften Produktion ja kaum noch behalten und es kommen immer neue dazu. Heute geht es um We Own the City und Borgen. Es gibt ja nach vielen Jahren Pause jetzt eine neue Staffel. Für Fazit gesehen von Simone Schlosser.
Es ist das Serien-Comeback des Jahres. 10 Jahre war Pause, jetzt ist die dänische Serie Borgen zurück. Und damit ein Stück Fernsehen, beziehungsweise neuerdings Streaming-Geschichte. Hauptfigur Birgitte Nyborg ist eine Frau, wie sie in Filmen und Serien noch immer selten ist. Anfang 40, Ehefrau und Mutter, Vollzeitpolitikerin. Zu Beginn der ersten Staffel gewinnt sie mit ihrer Partei überraschend die Parlamentswahlen und soll nun Premierministerin werden. Als erste Frau überhaupt in der Geschichte Dänemarks.
Der Höhenflug der Moderaten geht weiter. 10 Parlamentssitze mehr für Birgitte Nyborg.
Das ist doch vollkommen verrückt. Wir haben 10 Mandate mehr, Birgitte.
Der Titel Borgen ist eine Anspielung auf Schloss Christiansborg, den Sitz der dänischen Regierung in Kopenhagen. Und genau dort spielt auch ein großer Teil der Serie. Erst geht es um Koalitionsverhandlungen, dann um Gesetzesentwürfe. Zwischendrin gibt es natürlich die ein oder andere Intrige. Was Borgen von anderen Politikserien unterscheidet, sie verliert nie ihren klaren Bezug zur Realität. Die einzige Grenze, die Birgitte Nyborg überschreitet, ist, dass sie den gleichen Machtanspruch hat wie ihre männlichen Kollegen.
Sie sind spät dran. Tut mir leid, aber Sie haben nur 1 Stunde und 45 Minuten für den Geburtstag Ihres Sohnes.
Machen Sie sich keine Sorgen, daran ist er gewöhnt.
Borgen hat den Weg bereitet für andere nicht-amerikanische Serien. Erst galt sie als dänisches House of Cards, dann als besseres House of Cards. Schließlich krönte die Washington Post sie zur besten Politikserie aller Zeiten. Und so läuft die neue 4. Staffel nicht mehr im Fernsehen, sondern auf Netflix. Birgitte Nyborg ist jetzt Außenministerin und sie hat zu tun mit einem Erdölfund in Grönland. Als Klimapolitikerin lehnt sie die Förderung ab. Doch dann steht plötzlich ihre Karriere auf dem Spiel.
Soll ich zurücktreten?
Das ist nicht die richtige Frage. Wie lautet die richtige Frage?
Welche Möglichkeiten habe ich?
Ob sie alles noch einmal so machen würde, wird Birgitte Nyborg einmal von einem jungen Kollegen gefragt. Sie überlegt kurz, zuckt dann die Schultern. Es mag für einige überraschend kommen, aber ja, eine Karriere kann erfüllend sein, auch wenn man eine Frau ist.
Solche wie wir führen kein normales Leben, nicht? Wir kommen zu spät nach Hause, stehen zu früh auf und enttäuschen zu viele, die wir lieben. Es gibt nur wenige Menschen, die für die Arbeit geschaffen sind und sie auch über alles lieben.
Ähnlich realistisch wie Borgen, in ihrer Haltung aber deutlich härter, ist We Own the City, die neueste Serie von David Simon, Erfinder des Polizeiepos The Wire. Das ist fast 15 Jahre alt, gilt aber noch heute als wohl beste Serie aller Zeiten. In 5 Staffeln entwirft David Simon ein Panorama seiner Heimatstadt Baltimore, Maryland. Auch genannt Bodymore, Murderland. Jedes Jahr werden hier mehr als 300 Menschen ermordet. Genau um diese Kriminalität geht es in den beiden Serien. Um Drogendealer, korrupte Politiker und Gewerkschafter und die Arbeit der Polizei.
Ich werde euch nicht erzählen, dass ihr nicht kämpfen müsst. Es wird Momente geben, in denen jeder von euch darum kämpfen wird, seinen Posten unter Kontrolle zu haben. Das ist so.
We Own the City macht da weiter, wo The Wire aufgehört hat. Nicht mehr so schillernd und mit gerade mal 6 Folgen deutlich kürzer, dafür umso realistischer. Im Mittelpunkt steht diesmal ein einzelner wahrer Fall. Der einer Eliteeinheit in Zivilkleidung, die sogenannte Gun Trace Task Force. Ihr Job ist es, sich darum zu kümmern, dass Waffen und Drogen von den Straßen verschwinden. Stattdessen fängt sie an, selbst zu dealen.
Scheiße, Mann, worauf warten wir?
Das Motto der Einheit: Vergiss alles, was du gelernt hast.
Drauf geschissen. Los geht's.
Ein ähnlicher Rat gilt für das Publikum. Die Miniserie We Own the City ist anders als alles, was sonst läuft. Sie schert sich nicht um gängige Erzählmuster, wechselt scheinbar willkürlich Sichtweise und Erzählebene, hat aber trotz ihrer nüchternen Bilder eine schmerzhafte Dringlichkeit. Und wie verhält sich die Serie nun zu The Wire? In den amerikanischen Medien wird seit dem Start heftig darüber diskutiert. Für die einen ist sie eine Fortsetzung, für David Simon selbst eine Coda. Eine Art Fade-out, wie man es aus Songs kennt. So oder so, näher an The Wire wird wohl nie wieder eine Serie herankommen.
We Own the City und Borgen. Die neue Staffel läuft auf Netflix. Die ersten 3 Borgen-Staffeln stehen außerdem in der Arte-Mediathek. Und We Own the City kann man auf dem Pay-TV-Sender Sky sehen, ab Mittwoch dann auch in einer deutschen Synchronfassung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Frederik Wirwig.
Nach den Vorwürfen gegen die Documenta 15 fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein künftig mehr Mitsprache des Bundes bei der Kasseler Kunstschau. In Berlin sagte er:
Documenta ist eine derart bedeutsame Veranstaltung mit weltweiten Auswirkungen. Und da kann es nicht sein, dass der Bund sich zurückzieht, dass eine Stadt wie Kassel das alleine macht. Und auch Warnungen, die in der Öffentlichkeit und auch von Bundesseite ausgesprochen würden, einfach in den Wind schlägt. Das kann so nicht bleiben.
Wenn Bundesgelder bereitgestellt würden, müsse der Bund auch sehen, dass verantwortungsvoll damit umgegangen werde, so Klein weiter. Es seien auch grundsätzliche Konsequenzen zu ziehen. Auf der Documenta war ein als antisemitisch eingestuftes Kunstwerk des indonesischen Kollektivs Taring Padi nach wenigen Tagen entfernt worden. Die Mindestgage für die Beschäftigten an Theatern und Orchestern steigt bis 2023 um mehr als 35%. Bisher betrug die Mindestgage 2.000 Euro. Dieser Betrag steigt nun in 2 Schritten auf 2.715 Euro. Zudem sollen die Mindestgagen künftig dynamisiert werden. Das solle sicherstellen, dass sie sich genauso wie die übrigen Gagen und Gehälter an den Bühnen linear entwickeln. Lisa Jobt, die geschäftsführende Präsidentin der Gewerkschaft GdBA, sprach von einem historischen gemeinsamen Erfolg. Nach Schätzungen gibt es bis zu 16.000 Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland. Die Einigung betrifft zunächst nur etwa 2.200 von ihnen, die als Spielzeitverpflichtete an öffentlichen Theatern arbeiten. In Frankreich haben Beschäftigte öffentlich-rechtlicher Sender mit einem Streik gegen Pläne der Regierung protestiert, die Rundfunkgebühr abzuschaffen. Die nun geplante Finanzierung aus dem Staatshaushalt führe zu einer Verarmung der Sender und setze sie politischem Druck aus, hieß es in einem Aufruf der Gewerkschaften. Es drohe eine Zerschlagung zugunsten des Privatsektors, in dem Medienmilliardäre das Sagen hätten. Präsident Emmanuel Macron will mit der Streichung der Rundfunkgebühr den gestiegenen Lebenshaltungskosten entgegenwirken. Die Zustimmung des Parlaments steht aber noch aus. Auf die internationale Kunstmesse European Fine Art Fair, kurz TFAF, im niederländischen Maastricht ist offenbar ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Ludger Katzmierzak.
Laut Augenzeugenberichten sollen vier bewaffnete Männer versucht haben, mehrere Glasvitrinen der Ausstellung mit einer Axt zu zerstören. Die mit kostbaren Diamanten bestückten Vitrinen hätten jedoch standgehalten, heißt es in Medienberichten. Die Täter seien ohne Beute geflüchtet und die Kunstmesse Tefaf geräumt und bis auf Weiteres geschlossen worden. Die internationale Kunst- und Antiquitätenmesse ist am vergangenen Freitag eröffnet worden und gilt als eine der bedeutendsten ihrer Art weltweit. Sie dauert noch bis Donnerstag.
Ludger Katzmierzak in den Kulturnachrichten von Frederik Wirwig und Sie hören Fazit. Thomas Höpker zählt zu den großen Fotografen der Nachkriegszeit und viele Bilder von ihm gingen in die Geschichte ein, vom Boxer Muhammad Ali zum Beispiel, den er über viele Jahre immer wieder porträtierte. Oder das Foto von 9/11, auf dem eine Gruppe junger Menschen in der Sonne sitzt, scheinbar unbeeindruckt von den brennenden Twin Towers hinter ihnen auf der anderen Seite des Hudson River. Höpker fotografierte für Twen, für Stern, Geo und Magnum, war auch Agenturmitglied. Und der Regisseur Nahuel Lopez hat den inzwischen 86-jährigen und an Alzheimer erkrankten Fotografen für einen Dokumentarfilm auf einer Reise durch die USA begleitet. Eine Reise, die Thomas Höpker schon mal in den 60er Jahren für seine berühmte Serie Heartland unternommen hat. Vor der Sendung konnte ich mit Nahuel Lopez über seinen Film sprechen. Hallo und guten Abend.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Sie haben ja schon Rodrigo González von den Ärzten in einem Film porträtiert und Sie haben auch schon den Geiger Daniel Hope porträtiert. Warum jetzt Thomas Höpker? Weil er ein berühmter Fotograf ist oder war es die Alzheimer-Erkrankung?
Nee, also Alzheimer war es auf jeden Fall nicht, weil ich gar nicht wusste, dass er Alzheimer hat. Wenn ich meine Projekte suche, dann gucke ich immer nach Themen, die mich persönlich eigentlich interessieren. Und bei mir war es einfach so, ich bin mit dieser Art der journalistischen Fotografie aufgewachsen, mit Schwarz-Weiß-Fotos. Mein Vater hat ohne Ende fotografiert und mich vorne immer auf dem Fahrrad mitgenommen, durch Hamburg geradelt und mich fotografiert. Ich habe 2006 eine große Retrospektive gesehen von Thomas Höpker im Museum für Kunst und Gewerbe und stand das erste Mal vor seinen Fotos in 2x3 Meter Größe. Und das hat mich wahnsinnig begeistert, weil ich diese Fotografie extrem frisch und jung und zeitgemäß fand. Ja, war ganz verwundert irgendwie, dass jemand in diesem Alter sozusagen noch mit diesem Blick durch die Welt laufen kann. Und das war für mich der Moment, wo ich mich anfing, wirklich sehr intensiv mit Thomas Höpker zu beschäftigen. Und seitdem ist er mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Und warum hat er sich auf dieses Projekt mit Ihnen eingelassen?
Tja, dann müssten Sie ihn wahrscheinlich selbst nochmal fragen. Aber
nein, Sie haben ihn vermutlich nicht einfach angerufen und gesagt, Thomas, kann ich mal mit dir die letzte Reise machen?
Nee, ganz so war es nicht. Ich fragte seine Agentin, ob es möglich sei, dass ich mit ihm vielleicht einen Film mache. Und sie winkte gleich ab und sagte, nee, das wird nichts. Der ist in New York und er hat wahnsinnig viele Themen um die Ohren und das schaffen wir nicht. Schicken Sie mal eine E-Mail, aber ich mache Ihnen keine großen Hoffnungen. Und dann kam auch direkt die Absage. Und 3 Wochen später bekam ich noch eine E-Mail von seiner Frau, von Christine Kruchen, die mich einlud, zu sich nach Hause, nach Berlin, die haben da auch eine Wohnung, zum Frühstück, ob ich die beiden nicht mal kennenlernen wollte. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und nach einer Stunde ungefähr Gespräch stand fest, ja, das können wir uns alle vorstellen, einen Film zusammen zu machen. Und seine Frau sagte dann aber, du musst nur eines wissen und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Thomas hat Alzheimer. Und das war für mich in dem Moment so ein kleiner Rückschlag, weil ich damit einfach nicht gerechnet hatte. Und ich wollte auch nie einen Film über Alzheimer machen und sagte ihr das auch. Und das fand sie irgendwie auch gut, dass ich so darauf reagiert habe. Und im nächsten Moment kam mir aber auch der Gedanke, also gut, Alzheimer will ich zwar nicht machen, aber Fotografie ist auch Erinnerung. Und der Mann, der kollektives Gedächtnis geschaffen hat, verliert jetzt sein eigenes. Und das fand ich plötzlich wahnsinnig interessant.
Ja, der Film beginnt ja auch genau mit so einer Szene, mit so einem Gedächtnistest, den er, ja, man könnte jetzt sagen, nicht besteht. Aber man weiß ja eben auch, dass Menschen, die an Alzheimer erkranken, dieses Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so im Griff haben, aber doch noch immer ganz gut auf das zurückblicken können, was vor langer Zeit passiert ist. Und dann hat man ja eigentlich als Filmemacher wie Sie schon vielleicht einen guten Ausgangspunkt, um gemeinsam auf das Schaffen zurückzublicken, oder? War das so?
Nee, das war leider überhaupt nicht so. Also sein Gedächtnis funktioniert teilweise wirklich sehr schlecht. Wenn er seine Fotos sieht, dann kann er sich an bestimmte Anekdoten erinnern. Aber diese Anekdoten sind auch sozusagen ist gelerntes Repertoire, was er quasi abspielt, automatisiert. sozusagen in seiner Erinnerung rumzugraben, da war nicht viel rauszuholen, leider. Aber es gab ganz tolle Texte, die er geschrieben hat, die haben wir verwendet. Die wurden nie veröffentlicht vorher. Das sind so essayartige Texte, die er geschrieben hat über seine Reisen, über seine Fotografie. Also quasi Erinnerung in Textform. Und es gibt sehr viele Radiointerviews, die er gemacht hat, unter anderem eben auch mit dem Deutschlandfunk oder mit dem RBB, bei dem wir uns bedient haben. Und die, finde ich, ganz toll funktionieren sozusagen in diesem Film. Also man taucht irgendwie in seine Erinnerung ein, in seine Gedankenwelt, ohne dass er jetzt aktiv das nochmal abspielen muss.
Ja, und dann haben Sie als filmisches Element natürlich diesen Roadtrip mit ihm, ne? War das im Prinzip ein Konzept für den Film, wir machen gemeinsam eine Reise, oder stand diese Reise an und Sie durften dann mitfahren?
Nee, die Reise stand nicht an, aber es, in dem Moment, wo ich hörte, okay, er hat Alzheimer, habe ich ihn gefragt, Thomas, gibt es denn noch irgendwas in deinem Leben, was du gerne mal machen würdest? Also er hat ja die ganze Welt bereist, alles gesehen, jeden fotografiert. Und da fragte ihn, gibt es noch irgendwie so ein Ereignis, das dich reizt, oder eine Reise, die du gern machen wollen würdest? Und da sagte er, ja, ich würde noch gern einmal mit dem Wohnwagen oder mit dem Wagen durch Amerika reisen, von New York nach San Francisco, also einen klassischen Roadtrip machen. Ich habe nur eine Bedingung, ich möchte meine Frau mitnehmen. Mhm. Und das war natürlich super, weil ich kannte diese Reise von 1963, die er Heartland genannt hat. Das ist in Buchform veröffentlicht worden, eine wahnsinnig tolle Schwarz-Weiß-Strecke sozusagen ins Herz dieses unglaublich großen und vielfältigen Landes. Und das also nochmal zu machen am Ende seiner Schaffensperiode, quasi als Klammer seines Gesamtwerks, das fand ich wahnsinnig interessant. Und zudem muss man sagen, Roadtrip ist ja auch so ein ganz klassisches Filmgenre.
Ja, und Heartland, würden Sie sagen, sein Blick von heute, er hat ja auf dieser Reise auch fotografiert, ist anders als der von 1963?
Ja, ich glaube, seine Fotografie hat sich verändert. Die hat sich einfach auch dadurch verändert, dass sozusagen man immer auch in einem geistigen Kontext fotografiert. Das heißt, ein Foto findet nie losgelöst von dem statt, was man als Erfahrungswert hat. Deswegen kann man ja auch sagen, ein Foto ist so eine Art Selbstporträt. Das hat er ja selbst auch immer wieder gesagt. Insofern hat sich seine Fotografie natürlich verändert, weil seine Erinnerung selbst an die Vergangenheit nicht mehr präsent ist. Das heißt, er ist viel mehr im Hier und Heute.
Er schaut neu.
Er schaut neu irgendwie. Also das sieht man auch in der Fotografie. Das ist irgendwie interessant. Er hat sich seine Neugier behalten. Und das macht es unheimlich interessant, auch die heutige Fotografie zu betrachten. Sie verliert diesen ganz großen historischen Kontext. Aber es ist eine wahnsinnig schöne, intensive und sehr menschennahe, menschenliebende Fotografie. Und das hat er sich beibehalten. Das ist wirklich ganz toll.
Wie haben Sie denn diesen 86-jährigen Mann erlebt? Er kommt ja in dem Film auch als recht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bescheidener, aber doch selbstkritischer Fotograf auch rüber, ne? Sagt zum Beispiel über seine New York-Serie, dass die eigentlich im Nachhinein gar nicht so toll war.
Ja, also genau, das kann er sehr gut. Also
ist das Koketterie?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, er blickt wirklich immer wieder neu drauf und beurteilt auch immer wieder neu und ist auch da ganz uneitel irgendwie einfach zu sagen, ach ja, mit diesem Bild kann ich jetzt überhaupt nichts mehr anfangen. Teilweise hat er mir einen Klassiker vorgezeigt und er sagte, ja, also was ist das denn für ein Bild? Das ist ja irgendwie nichts. So, also das ist schon lustig zu beobachten. Und er hat ja sich ein Hobby angeeignet, und zwar Bilder wegzuschmeißen. Also Delete, Delete, Delete. Das ist sozusagen sein Lieblingshobby gerade auf dem Computer. Er ist ein unheimlich herzlicher, warmer, freundlicher und demütiger Mensch, muss man sagen. Und begegnet wirklich allen Leuten, die er trifft, wahnsinnig offen und vorbehaltslos. Und das ist etwas, was auch seine Fotografie wahnsinnig stark auszeichnet. Also nachdem ich ihn kennengelernt habe, verstehe ich auch, warum seine Fotos so sind, wie sie sind, und warum die Menschen auf diesen Fotos so aussehen, wie sie aussehen, und warum er diese Momente irgendwie festgehalten hat, die vielleicht andere nicht hinbekommen. Er hat diesen unglaublichen Humor und diesen unglaublichen Witz und diese Lust auf Menschen, die kennenzulernen. Und er hat seine Kamera in der Hand. Und das sind sozusagen die Tools, die ihm die Möglichkeit verschaffen, irgendwie weiterhin an der Welt teilzunehmen, am Leben teilzunehmen. Und das ist wahnsinnig schön zu sehen, ja.
Das sagt der Filmemacher Nahuel Lopez über den Magnum-Fotografen Thomas Höpker, den er für seinen Dokumentarfilm Dear Memories auf einer Reise durch Amerika begleitet hat. Am Donnerstag läuft dieser Film in den Kinos an. Alec Baldwin und Woody Allen, beides berühmte Männer mit ziemlich angeschlagenem Ruf im Filmbusiness. Der eine, Woody Allen, bestreitet bekanntlich seit Jahren, ja Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe, die seine Adoptivtochter Dylan Farrow erhoben hat. Und der andere, Alec Baldwin, steht seit seinem versehentlichen Schuss beim Dreh ebenfalls enorm in der Kritik. Seine Ankündigung, Woody Allen auf einem Insta-Kanal zu interviewen, verärgerte ebenfalls seine Fans, denn der gilt ja inzwischen als Persona non grata. Offenbar mit wenig Mehrwert dieses Interview, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Anlass für das Interview ist Woody Allens Sammlung an Essays namens Zero Gravity, die im Juni erschienen ist. Allens Ruf ist angeknackst nach wiederholten Beschuldigungen, dass er seine Tochter Dylan als Kind missbraucht haben soll. Die Verlagsgruppe Hachette hatte nach Protesten ein Buch von Woody Allen im Jahr 2020 nicht veröffentlicht. Der Streamingdienst von Amazon strich zudem einen millionenschweren Deal mit Woody Allen. Hollywood geht insgesamt eher auf Abstand. Doch darum sollte es in dem Interview explizit nicht gehen. Das hatte Schauspieler Alec Baldwin bereits deutlich auf seinem Instagram-Kanal angekündigt. Stattdessen durfte Woody Allen zunächst vor allem über sein Buch sprechen. Zero Gravity ist ein Buch, das aus sogenannten Casuals besteht. So bezeichnete man gewisse Essays bei der New York Times. Man muss diese nicht in einer bestimmten Reihenfolge lesen, man soll sie vor allem genießen und lachen. Allen sprach in dem etwa 45 Minuten langen Interview auch über die Pandemie und das Filmemachen.
So it's not as enjoyable to me.
Ihm gefalle insgesamt nicht, dass viele Filme nur kurz im Kino gezeigt wurden und dann im Streaming liefen. So sei es auch seinem letzten Film ergangen. Im Herbst wolle er noch einen Film in Paris drehen. Es könne aber der letzte sein, denn das Filmemachen mache ihm insgesamt nicht mehr so viel Spaß.
You know, and it was a nice feeling to know that 500 people were seeing it at once.
Es war ein schönes Gefühl, wenn 500 Leute oder mehr den Film gleichzeitig sehen. Dass Allen ein Interview gibt, das gilt schon als kleine Sensation, denn der Filmemacher hat sich vor allem in den vergangenen Jahren stark zurückgehalten. Geholfen hat sicherlich die Prämisse, dass Alec Baldwin keine kritischen Fragen stellte, sondern eher plaudern wollte. Wobei der Dialog mehrmals von Internetproblemen beim Instagram Live unterbrochen wurde und Schauspieler Baldwin sehr ungeduldig eine dritte Person anschrie, um die Verbindung wiederherzustellen.
You broke up there. We lost him. Are you there? We froze. Can you hear me? Because you guys are frozen.
Leonella! Leonella! Basta! Los Peritos, basta!
Die Ankündigung, dass Baldwin Woody Allen interviewen will, war auf Erstaunen in Hollywood gestoßen. Schließlich gilt auch Baldwin selbst seit dem tödlichen Setunfall im vergangenen Jahr als umstritten. Bei den Dreharbeiten zu dem Western Rust war die Kamerafrau Helena Hutchins getötet worden, als sich ein Schuss aus Baldwins Pistole gelöst hatte. Baldwin hatte jegliche Schuld von sich gewiesen. Der Schauspieler wurde in seiner Rolle als Produzent des Filmes unter anderem von dem Ehemann von Helena Hutchins wegen Fahrlässigkeit verklagt. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in New Mexico sind noch nicht abgeschlossen.
Also nicht mehr als ein nettes Geplänkel. Alec Baldwin hat seinen Freund Woody Allen auf Insta interviewt. Ein Interview, ja, mit interessanten Zwischentönen bzw. kleinen Zwischenfällen. Katharina Wilhelm berichtete. Und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Gregor Sander.
Dunja Ramadan bittet in der Süddeutschen Zeitung darum, die Kirche im Dorf zu lassen, am besten in Amerika. Denn nach dem Abtreibungsurteil in den USA fallen ständig Vergleiche zur Islamisierung, stöhnt sie, um dann näher ins Detail zu gehen. Stephen King, der twittert, die Taliban würden Texas Abtreibungsgesetz lieben. Oder die zweifache Oscar-Gewinnerin Barbara Streisand, die schreibt, dieses Gericht sind die amerikanischen Taliban. Auch in sozialen Medien, auf Kundgebungen oder in Talkshows werfen Kritiker der verschärften Abtreibungsgesetze den Republikanern vor, die Scharia in den USA einführen zu wollen. Wie unbedacht diese Äußerungen sind, erklärt Ramadan in der SZ. Es gebe im Islam, anders als in der katholischen Kirche, vier Rechtsschulen. Rechtsgelehrte müssen sich also mit Argumenten miteinander messen und für die Mehrheit der sunnitisch-muslimischen Gelehrten beginnt das Leben weder im Moment der Empfängnis noch in der ersten Entwicklungsstufe, sondern dann, wenn der Engel Gabriel dem Embryo im Auftrag Gottes die Seele einhaucht. Das macht Gabriel nach islamischer Auffassung nach 120 Tagen, also im vierten Monat. Nach diesem theoretisch-theologischen Exkurs gibt die Autorin auch ganz praktische Hinweise. In Tunesien und der Türkei sind Abtreibungen im ersten Trimester erlaubt, auch wenn die Infrastruktur nicht gerade frauenfreundlich ist. In Ländern wie Saudi-Arabien ist eine Abtreibung möglich, wenn die körperliche oder mentale Gesundheit der Mutter gefährdet ist. In Afghanistan, Iran und Sudan ist Abtreibung nur legal, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Also wie in einigen amerikanischen Bundesstaaten, vergleicht Dunja Ramadan nun ihrerseits genüsslich. Unter der kahlauernden Überschrift von MeToo zur Menopause berichtet die Schriftstellerin Eva Ladipo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einer neuen Diskussion um die Wechseljahre in Großbritannien. Unter sprachwitzigen Titeln wie Still Hot oder Quilt on Fire – The Messy Magic of Midlife erscheinen immer neue Sachbücher zu jenem Thema, das bis vor wenigen Jahren entweder totgeschwiegen oder euphemistisch hinter vorgehaltener Hand als The Change verharmlost wurde. Auch Ladipo hält mit den Fakten nicht zurück. Nach Umfragen dauert es in Großbritannien durchschnittlich ein ganzes Jahr, bis eine Patientin mit menopausalen Beschwerden richtig diagnostiziert wird. Depressionen und Selbstmorde unter Frauen steigen im Alter von 45 bis 55 Jahren um ein Vielfaches. Aber natürlich haben die Menopausen-Warrior, wie Ladipo die Aktivistin nennt, auch Gegner. Weil Männer sich anscheinend nicht trauen, sind es vor allem Frauen, die ihrem Missfallen an den fordernden Geschlechtsgenossinnen Ausdruck verleihen, schreibt Ladipo in der FAZ und zitiert folgendes Beispiel. Die Times-Kolumnistin India Knight hält die Menopausemania für narzisstisch, für unnötig laut und dramatisch und ein Symbol der um sich greifenden Jammerlappenkultur. Wer trotz des in weiten Teilen Deutschlands herrschenden sonnigen Sommerwetters irgendwie neben der Spur ist, sollte sich in die Taz-Sprechstunde von Sophia Zesnik lesen. Den Begriff Winterblues kennen viele, die Summertime Sadness aber ist einem wohl vorrangig aus dem gleichnamigen Lied der Popsängerin Lana Del Rey bekannt, außer man ist selbst betroffen. Folgende Symptome werden aufgezählt: Unruhe, Schlafschwierigkeiten, erhöhte Reizbarkeit, Appetitlosigkeit und Rückzug. Laut Zesnik liegt die Ursache hier. Werden im Sommer die Tage länger, komme es, so die Forscherin, vermutlich zur Störung bei der Melatoninproduktion oder auch Ausschüttung. Dies sorge für innere Unruhe, so die Taz. Ganz beruhigend also, so meinen wir, dass diese endlos langen, dunklen Novembernächte in ein paar Monaten auch für etwas gut sein werden.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz.